Ja, wir wollen doch das Wort aufschlagen im Epheserbrief. Wir hatten in der Stadtmission Anfang des Jahres eine Predigtreihe über den Epheserbrief und ich greife heute mitten hinein in den zweiten Teil des Epheserbriefs in Kapitel 5. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe diese Jahreszeit, wenn es Frühling wird. So richtig Winter haben wir hier in der Gegend ja kaum noch, aber so kalt, nasskaltes Matschwetter. Und wenn dann es Frühling wird und die ersten warmen Tage kommen und man die Fenster wieder aufreißen kann und man so richtig durchlüften kann und es kommt frische, klare, warme Frühlingsluft ins Haus. Ich liebe das und ich empfinde diesen Text, über den ich heute Morgen sprechen möchte, im übertragenen Sinne als so ein Öffnen der Fenster des Lebens, der Seele, damit das Licht Gottes und der frische Wind des Geistes Gottes in unser Leben hineinkommen. In der Lutherbibel ist es auch unterschrieben, dieser Text, mit das Leben im Licht. Das Leben im Licht. Ich lese Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Epheser Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Da schreibt Paulus: So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art von Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Oder man könnte auch übersetzen, darum macht da nicht mit. Denn ihr wart früher in der Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Gott Dank, dem Vater, alle Zeit, für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wort, in dem du zu uns sprichst. Wir danken dir, dass dein Geist dieses Wort belebt und wir bitten dich nun, dass du uns in unsere Herzen hineinredest. Dass du es uns verstehen lässt, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Ja, wie gesagt, ich empfinde diesen Text als die Aufforderung, Mensch, mach das Fenster deines Lebens auf, zieh die Rollläden hoch, lass das Licht Gottes und auch den frischen Wind seines Geistes in dein Leben hinein. Es geht hier darum, ja, Gottes Licht in unser Leben zu lassen. Und ich werde jetzt nicht auf jede Einzelheit dieses Textes, dieser 20 Verse eingehen, aber ich möchte diesen Text die Frage stellen, wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn, wenn ich im übertragenen Sinne sozusagen einen Frühjahrsputz machen, in meinem Leben die Türen und Fenster auf, dass da frische Licht hineinkommt, dass die Finsternis vertrieben wird und der Muff des Alten in meinem Leben verschwindet. Wie mache ich das? Wie machen wir die Fenster unseres Lebens auf für Gott und für seinen Geist? Wie lassen wir sein Licht in unser Leben hinein? Und ich habe in diesem Text ja drei Wege gefunden. Vielleicht findet ihr noch mehr, wenn ihr diesen Text noch tiefer vielleicht betrachtet. Aber drei Wege, die mir wichtig erschienen sind, wie wir das ganz praktisch auch tun können. Gottes Licht und Gottes Geist in unser Leben hineinlassen, durchwehen lassen. Nicht, dass wir das nicht schon getan hätten, aber so wie wir es immer wieder nötig haben, unsere Wohnung zu lüften, brauchen wir es auch immer wieder, ja, unser Herz, unsere Seele, unser Inneres von Gott durchleuchten und durchlüften zu lassen. Es ist interessant, Paulus beginnt diesen Text mit der Aufforderung, ich übersetze mal wörtlich, seid nun Gottes Nachahmer. Seid nun Gottes Nachahmer. Also die Nachahmer Gottes, die Nachahmer der Liebe Gottes werden. Das ist der erste Weg, wie wir Gottes Licht und Gottes Geist in unser Leben hineinlassen. Der zweite Weg, auf den ich eingehen möchte, ist, dass wir als Kinder des Lichts, als Kinder Gottes, Früchte des Lichtes wachsen lassen und durch die Früchte des Lichtes in unserem Leben die Werke der Finsternis vertreiben. Und der dritte, lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen. Das sind drei Aufforderungen, die wir in diesem Text finden. Wir finden noch viel mehr, aber auf diese drei Punkte möchte ich eingehen. Ist ja interessant, Nachahmer Gottes zu sein. So kann man das wörtlich übersetzen. Seid nun Gottes Nachahmer. Wir sollen Gott nachmachen. Uns an Gott orientieren. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Nachahmer Gottes. Und dann geht es weiter. Und lebt aus der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat. Da merken wir schon, Nachahmer Gottes, eigentlich geht das ja gar nicht. Wir können ja nicht Gott nachmachen. Wir sind doch nicht Gott. Wir sollen es ja auch gar nicht sein. Wir sollen uns ja gar nicht anmaßen, Gott zu sein. Und doch sagt Paulus, seid Nachahmer Gottes. Aber dann verweist er auf Jesus Christus. Denn in Jesus und in der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat, haben wir das, woran wir uns orientieren sollen. Nachahmer Gottes sollen wir sein, indem wir aus der Liebe leben, uns von der Liebe erfüllen und bestimmen lassen, so wie es uns Jesus Christus vorgelebt hat. Christsein ist natürlich mehr als jetzt, sich Jesus zum Vorbild zu nehmen. Und es gibt gewisse Dinge, die hat nur Jesus Christus vollbracht. Das ist nicht unser Werk. Jesus Christus ist Gott, der auf die Erde gekommen ist. Er hat die Erlösung vollbracht, das Leben geschaffen, das neue Leben. Darum geht es hier nicht. Aber Jesus hat uns auch vorgelebt, was es heißt, aus der Liebe Gottes und in der Verbindung mit dem Vater zu leben. Und darauf legt Paulus hier den Finger. Seine Art, sein Wesen, sein Charakter, der Charakter von Jesus Christus, das ist die Liebe. Liebe, die sich hingibt für eine verlorene Welt und für eine Menschheit, die Gott unendlich liebt. Es ist die Liebe, von der die Bibel spricht, die Liebe, von der das Neue Testament spricht, ist keine Liebe, die gierig für sich selbst fordert, die die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Wir verwechseln das manchmal, wenn wir von Liebe reden, dann ist das vor allen Dingen der Wunsch, geliebt zu sein, die eigenen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Die Liebe Gottes, die Agape, von der die Bibel schreibt, das ist die Liebe, die sich an den anderen verschenkt. Gott, der sich verschenkt, der sich hingibt und die wir annehmen dürfen. Damit wir dieser Liebe nachfolgen können, damit wir uns Gott zum Vorbild nehmen können, dürfen wir diese Liebe Gottes annehmen, uns von ihr erfüllen und von ihr prägen lassen. Uns klar werden, viele dieser Anbetungslieder gerade eben haben das zum Thema eigentlich, dass wir staunen und loben, wie groß Gottes Güte und Gottes Liebe zu uns ist. Und diese Liebe, die ist inklusiv. Die schließt die ganze Welt ein. Der bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16 sagt, dass Gott, so sehr hat Gott die Welt, die ganze Welt geliebt. Also sie schließt alle ein, sie schließt niemand aus. Gott, Jesus Christus, hat sich für jeden einzelnen Menschen hingegeben und ist für jeden einzelnen Menschen am Kreuz gestorben. Diese Liebe ist aber auch, und das macht der Text auch sehr deutlich, sie ist auch exklusiv. Sie schließt auch gewisse Dinge aus. Nicht, dass sie Menschen ausschließen würde, für die das nicht gelten würde, aber sie schließt gewisse Verhaltensweisen aus. Nämlich Verhaltensweisen, die zu dieser Liebe Gottes, zu diesem Nachahmen Gottes nicht passen. Und Paulus nennt hier beispielhaft einige dieser Verhaltensweisen beim Namen. Verhaltensweisen, die mit der Liebe Gottes nicht zusammenpassen. Sexuelle Unmoral, Unreinheit, Habgier, Unanständigkeit, Geschwätz, schlechte Witze. Also nicht Witze allgemein, wir dürfen schon Witze machen und lachen und fröhlich sein. Aber es gibt Witze, die, ja, über die kann man vielleicht lachen, aber sie sind verletzend und zerstörend. Über jeden einzelnen dieser Negativpunkte kann man nachdenken. Mal fragen, was heißt das eigentlich? Ich greife nur ein paar Gedanken heraus, ich werde es nicht vertiefen. Wenn hier von Unzucht die Rede ist, dann ist da eine Sexualität gemeint, die nicht nach den Maßstäben Gottes gelebt wird. Sexualität an sich ist ja die Idee Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau und damit die Sexualität in uns hineingelegt. Also das an sich ist noch nicht verkehrt, im Gegenteil, das ist gut. Aber was haben wir daraus gemacht als Menschen? Wenn wir das Wort allein schon hören, Sexualität oder die Kurzform Sex, dann schwingen da verschiedene Dinge mit. Dann denken wir nicht nur an Treue und echte Liebe, an Verlässlichkeit, an Ehe, Achtung, Respekt, Geborgenheit und Zärtlichkeit, sondern da schwingen auch andere Dinge mit, wie Ausnutzung, Prostitution, Pornografie oder vielleicht sogar Gewalt. Also mit 50 Shades of Grey ist das ja sogar salonfähig geworden, solche Dinge. Also wir, und das ist das Wesen auch der Sünde im Menschen, wir schaffen es immer wieder, die guten Gaben Gottes zu verkehren. So hat sich Gott das nicht vorgestellt. Ich kann auch was anderes herausgreifen aus diesem Katalog von Negativdingen, die nicht zur Liebe Gottes passen, die nicht dazu passen, dass wir Nachahmer Gottes sind. Zum Beispiel Besitz, Hab und Gut. Da hat Gott nichts dagegen. Gott hat Menschen reich gemacht, auch materiell reich gemacht. Abraham im Alten Testament war kein armer Schlucker gewesen. Gott hat ihn gesegnet, auch im Materiellen. Also Besitz, Hab und Gut ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber hier wird die Habgier genannt und sie wird ausdrücklich als Götzendienst bezeichnet. Die Gier, immer mehr haben zu wollen, wenn der Besitz zum Gott wird, das ist nicht vereinbar mit dem Nachahmer Gottes zu sein, der sich hingegeben hat für uns. Und das Gleiche gilt dann auch für übles Geschwätz, Nachrede, hintenrum reden über andere oder für Witze, die verletzen und beleidigen. Und ich würde an dem Punkt auch eine Satire mit hineinnehmen, die meint, sich alles erlauben zu dürfen. Also Satire darf viel. Und ich lache auch gerne über gut gelungene Karikaturen. Aber den Satz, Satire darf alles, würde ich nicht unterschreiben. Wenn wir es ernst meinen mit unserem Glauben an Jesus, dann müssen wir erkennen und akzeptieren, dass es Verhaltensweisen gibt, die unvereinbar sind mit der Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus geschenkt bekommen, annehmen dürfen und die wir nachahmen sollen, der wir nachfolgen sollen. Und Paulus fasst das alles zusammen in einem Wort, Finsternis. Im Vers 8 lesen wir davon, denn ihr wart früher Finsternis. Luther formuliert das so absolut, ihr wart früher Finsternis. Nicht ihr wart früher in der Finsternis, nein, ihr wart früher Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Diese Finsternis lässt sich aus unserem Leben nur vertreiben, wenn wir uns öffnen, wenn wir sozusagen übertragenen sind, die Fenster öffnen, die Rollläden hochziehen, die Fenster öffnen, damit Gottes Licht in unser Leben hineinfällt. Deswegen rolle ein Hochfenster auf für das Licht Gottes in deinem Leben. Jesus hat mal gesagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist die Liebe Gottes in Person und wir öffnen unsere Fenster für sein Licht, wenn wir uns ihm öffnen. Nachahmer. Oder wie Jesus es immer gesagt hat, komm, folge mir nach, Nachfolger Jesus zu sein. Vor, ich glaube, es ist schon 20 Jahre her, als die WWJD-Bändchen modern wurden. Armbändchen mit den Buchstaben WWJD, Abkürzung What Would Jesus Do? Ich muss gestehen, ich hatte nie ein solches Bändchen an, aber den Gedanken fand ich trotzdem gut. Dieses Überlegen, ich nehme das mit in meinen Alltag, als Zeichen, dafür trage ich das am Arm und es soll mich daran erinnern, in den verschiedensten Situationen, was würde Jesus tun? Was würde Jesus jetzt tun? Das ist so eine Form, man muss kein Bändchen tragen, aber diesen Gedanken sollten wir mitnehmen, mit in unseren Alltag und manchmal nachdenken und überlegen, was würde Jesus jetzt wohl tun? Was würde es bedeuten, jetzt in dieser Situation Nachahmer Gottes zu sein? Das ist der erste Weg, wie wir das, oder den Paulus hier aufzeigt, wie wir das Fenster unseres Lebens öffnen für Gott, für sein Licht und für seinen Geist, nämlich Nachahmer Gottes zu sein. Und das heißt, Nachahmer der Liebe Gottes zu sein, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat. Der zweite Weg ist durchaus ähnlich. Als Kinder des Lichts Früchte des Lichtes wachsen lassen. Lebt als Kinder des Lichts, sagt Paulus. Und dann spricht er von den Früchten des Lichts. Die Früchte des Lichts bestehen in jeder Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und im Vers 11, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Paulus stellt hier also gegenüber Früchte des Lichtes. Also wenn ich das Licht sozusagen wie eine Pflanze in meinem Leben, das Licht Gottes wie so eine Pflanze in meinem Leben wachsen lasse, dann wachsen da auch Früchte dran. Und diese Früchte des Lichtes stellt er den Werken der Finsternis gegenüber. Und beides passt nicht zusammen. Und das Schöne ist ja bei diesem Bild von Licht und Finsternis, die Finsternis kann noch so groß sein. Das kleinste Licht hat die Macht, die Finsternis zu vertreiben. Und so möchte ich das mit einem Beispiel erläutern. Manchmal sind ja Geschichten, Beispielgeschichten am einprägsamsten, um zu verstehen, was das bedeutet, wenn das Licht die Finsternis in dem Leben vertreiben kann. Ich greife zurück auf mein Theologiestudium. Ich habe das nicht selbst erlebt, aber ich habe es gehört. Unser Dozent für Seelsorge, der hat uns diese Geschichte aus seiner eigenen Seelsorgepraxis erzählt im Unterricht. Er war neben seiner Professur an unserer Hochschule auch Pastor einer Gemeinde gleichzeitig und als Pastor eben auch Seelsorger. Und da kam mal jemand zu ihm in die Seelsorge, ein Mann, ja, der sich im Erwachsenenalter zu Jesus bekehrt hat. Der als erwachsener Mann, ich weiß nicht wie alt, 30, 35 war er vielleicht, kam er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Aber da war etwas, was ihn immer noch geprägt hat. Und damit kam er in die Seelsorge. Und das wird uns vielleicht überraschen, also mich zumindest hat es überrascht, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Er kam nämlich in die Seelsorge und sagte zu dem Pastor, ich kann nicht aufhören zu stehlen. Für mich, wenn ich Christ bin, dann klaue ich doch nicht mehr, ist doch völlig klar. Aber dieser Mann war von seinen Eltern angehalten worden, als kleines Kind zu stehlen. Und das ist für ihn zum Zwang geworden. Er konnte in keinen Supermarkt mehr gehen, ohne irgendwo auch was mitgehen zu lassen. Also, in diesem Fall war es so. Und er kam immer wieder in die Seelsorge und sie haben darüber geredet, was er tun könnte, um nicht mehr zu stehen. Und dass es doch nicht geht, man kann doch nicht Jesus nachfolgen und stehen. Und er hat es auch nicht nötig gehabt. Es war nicht so, dass er es zum Leben gebraucht hätte, das war gar nicht so. Auf jeden Fall ist der Seelsorger, der Pastor, verzweifelt. Wochenlang, monatelang hat er sich mit dem Mann getroffen und immer wieder, war vielleicht mal 2 Wochen okay, aber dann kam er immer wieder und hat gesagt, ich habe doch wieder was mitgehen lassen. Ich kann es nicht lassen. Dann ging der Pastor zu einem anderen Seelsorger. Da war ein relativ bekannter Seelsorger in der Nähe, hat einen Vortrag gehalten und hat gedacht, also da gehe ich jetzt mal hin und guck mal, dass ich den in der Pause erwische und ihm mal diese Frage stelle, was ich mit dem Mann anfangen soll. Es ging ja nicht ums Wissen, der wusste ja, der hat es ja begriffen, dass es nicht geht, aber er konnte es trotzdem nicht lassen. Also ging er etwas ratlos zu seinem Kollegen und bat ihn um Rat. Und er gab ihm einen Rat und hat gesagt, gib deinem Gemeindemitglied, das zu dir in die Seelsorge kommt, den Rat, nicht länger gegen das Böse zu kämpfen, sondern stattdessen das Gegenteil, das gute Gegenteil zu dem, was er tut, das sich darüber Gedanken zu machen, das zu tun. Ja, jetzt hatte er das Problem zu stehlen. Was ist das Gegenteil zu stehlen? Geben, schenken, teilen. Genau. Darum ging es. Also jetzt haben sie in der Seelsorge überlegt, wie er denn mit anderen teilen könnte. Also normalerweise ist es ja so, ich denke, dass es bei der Calvary Chapel auch so ist, es gibt so die biblische Regel, man soll den Zehnten geben. Und oftmals raten wir Pastoren, Mensch, mach das doch gleich mit dem Dauerauftrag, dann ist das jeden Monat erledigt. In dem Fall war das die falsche Sache. Sondern die haben sich jetzt jede Woche getroffen zur Seelsorge und jetzt haben sie gesagt, okay, ich weiß nicht mehr, das war noch zu D-Mark-Zeiten, angenommen, der hätte jede Woche 40 Euro gehabt, das wäre so sein 40 D-Mark gehabt. Das wäre so sein Anteil gewesen, den er regelmäßig spendet. Dann haben die sich getroffen und die Aufgabe war, er sollte sich jede Woche eine andere Organisation, eine andere christliche Hilfsorganisation oder Missionsgesellschaft oder ein Missionar oder eine Familie in Not oder wie auch immer, jede Woche neu überlegen, wer bekommt meine 40 Euro, 40 D-Mark. Und jetzt haben sie plötzlich in der Seelsorge gar nicht mehr darüber gesprochen, wie kannst du das stehen lassen. Sondern sie haben darüber gesprochen, mit wem kann ich teilen. Und kurze Zeit später war das Stehen für ihn kein Problem mehr. Also mich hat es auch beeindruckt, diese Geschichte. Also ich habe mir das damals nicht aufgeschrieben, ich habe mir das einfach gemerkt, als das unser Dozent erzählt hat. Weil das für mich so ein Beispiel ist, wie das Gute, wie die Frucht des Lichts die Werke der Finsternis vertreiben. Ich weiß nicht, wo dein Wunderpunkt liegt im Leben. Wir haben ja meistens so einen Punkt, wo das Finstere so einen Angriffspunkt bei uns findet. Oder mehrere auch. Manchmal kämpfen wir gegen die Finsternis an, nehmen uns gute Vorsätze und erleiden immer wieder Niederlagen. Das wird wahrscheinlich auch unser Leben lang so bleiben, weil wir nie vollkommen sein werden. Wir werden immer von der Gnade und der Vergebung Gottes abhängig sein. Aber vielleicht ist ein ganz neuer Umgang mit unseren Schwachpunkten und mit Sünde in unserem Leben nötig, dass wir uns nicht nur überlegen, wie kämpfe ich gegen das Negative in meinem Leben, wenn ich was weiß ich, zu Jähzorn neige, sondern zu überlegen, was ist das Gegenteil? Und wie kann ich das Gute dem Bösen entgegensetzen? Nicht so sehr gegen das Böse kämpfen, sondern dem guten Raum geben. In der Hoffnung, dass das Gute, die Früchte des Lichts, der Geist Gottes in meinem Leben Raum greifen und das Licht die Finsternis vertreibt. Manchmal werden wir eine Weile nachdenken müssen, was das denn sein könnte. Wenn, was weiß ich, heutzutage vielleicht der Computer mein Suchtmittel ist, der zu viel Zeit oder das Smartphone oder was auch immer, das für mich zum Problem und zur Versuchung wird, dann wäre es vielleicht auch mal gut zu überlegen, was fange ich mit meiner Zeit stattdessen an? Nicht nur, ich darf jetzt nicht, ich darf jetzt nicht, ich darf jetzt nicht, sondern so, was mache ich stattdessen? Vielleicht gilt es, anderen zu helfen, Zeit für andere, bewusst mit anderen zu verbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich einbringen kann. Wir haben in der Stadtmission seit einiger Zeit intensiveren Kontakt mit Asylbewerbern. Aber immer wieder Leute gesucht, die bereit sind, mal mit auf Ämter zu gehen oder mit Leuten Deutsch zu üben oder wie auch immer. Wir wissen jeder am besten, wo unser Wunderpunkt liegt und wo es nötig ist, in unserem Leben die Früchte des Lichtes auszusäen und wachsen zu lassen. Da können wir auch darum beten, dass Gott uns da das Richtige zeigt. Und für Paulus ist das genau der Weg zur Weisheit, Gottes Licht auf unsere Dunkelheiten fallen zu lassen. Was verborgen ist, muss ans Licht Und was vom Licht bestehen kann, das ist gut. Für Paulus ist das der Weg zur Weisheit. Gottes Licht auf unsere Dunkelheiten fallen lassen. Auf sich selbst Acht haben. Gottes Willen zu erkennen und danach zu leben. Paulus traut das den Christen zu. Ihr könnt Gottes Willen erkennen. Prüft, was Gottes Wille ist. Und danach zu leben. Und dann noch ein dritter Weg, wie wir die Fenster unseres Lebens für Gott und für Gottes frischen Wind öffnen können. Hört sich zunächst mal ganz, ja, klar an. Lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen. Lasst euch mit Heiligem Geist erfüllen. Das ist sozusagen jetzt aber aufs Fenster auf, der frische Wind Gottes soll ins Leben hineinkommen. Aber natürlich stellt man sich die Frage, wie mache ich das? Wie lasse ich mich denn mit Heiligem Geist erfüllen? Irgendwie hört sich der Satz auch so ein bisschen geheimnisvoll, kompliziert an. Und wenn ich dann weiterlese am Ende unseres Textes, dann hat Paulus ein ganz einfaches Rezept. Zunächst einmal, das müssen wir in Pfälzer auch hören, also, oder Wahlpfälzer, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch, und jetzt kommt es, lasst euch vom Geist erfüllen. Und dann geht's weiter. Paulus hört hier nicht auf, sondern sagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich finde, es ist ein einfaches Rezept. Hört sich fast zu einfach an. Und doch glaube ich, dass Paulus recht hat. Es geht im Grunde darum, gute Formen eines lebendigen Glaubens im Alltag zu leben. Und zwar in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, mit anderen Christen und auch für mich privat in meinem eigenen Alltag. Glaube braucht Ausdrucksformen, Glaube braucht auch christliche Gemeinschaft. Und das ist eine Weisheit, die haben wir sicherlich auch schon kennengelernt, womit wir uns beschäftigen, das prägt uns. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir uns in der Gemeinschaft mit Christen befinden, wenn wir Gott loben in Liedern, dann prägt uns das. Genauso wie uns auch andere Dinge prägen, wenn wir uns damit beschäftigen. Und Gott, Jesus hat mal gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit dem Geist Gottes. Dann öffnen wir uns dem Geist Gottes. Und von daher ist das ein relativ einfaches Rezept, uns für den Geist Gottes zu öffnen, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, indem wir Gott loben, indem wir dankbar werden, es einüben, Gott Danke zu sagen. Und da geht es mir so, mich faszinieren alte Geschwister, denen man das abspüren kann. Wir haben im Februar eine Frau aus unserer Gemeinde im Alter von 88 Jahren zu Grabe getragen. Und diese Frau war für mich so ein Beispiel. Ich könnte noch mehr aufzählen, aber sie hat so eine Zufriedenheit, Dankbarkeit für mich ausgestrahlt. Ein Beispiel werde ich immer mit dieser Frau verbinden. Sie war 82 vielleicht. Als sie zu Hause gestürzt ist, im Krankenhaus war und danach war klar, sie kann nicht mehr in ihr Haus zurück. War sie im Altenheim und ich ging sie besuchen. Und ich habe das schon häufiger, solche Situationen erlebt, habe oftmals die Geschwister ziemlich verzweifelt angetroffen. Wenn dann klar ist, ich kann nie wieder zu Hause leben, ich muss jetzt in ein Altenheim, ich muss gepflegt werden. Und da habe ich mich innerlich schon so darauf vorbereitet, ich sage es mal ein bisschen flapsig, so ein seelisches Wrack vorzufinden. Und habe gedacht, wie kann ich sie aufbauen, wie kann ich sie trösten, wenn ich jetzt hinkomme. Und dann komme ich dahin und sie war das Gegenteil davon. Natürlich war sie nicht glücklich, diese Aussicht, nie wieder nach Hause gehen zu können. Aber sie hat gesagt, Gott hat mir jetzt geschenkt, dass ich 82 Jahre in meinem Elternhaus leben kann. Dafür darf ich doch dankbar sein. Und jetzt bin ich dankbar, dass es solche Häuser gibt, in denen mir geholfen wird. Mich hat das fasziniert. Sie hat nicht das Negative in den Mittelpunkt gestellt, sondern sie hat das Positive. Und für mich ist das eine geistliche Haltung, in ganz praktischer Art und Weise. Und ich bin dankbar für solche Geschwister, die mir selbst ein Vorbild sind. Die, obwohl sie Schweres erlebt haben, in dem Alter haben sie ja einen Krieg Vertreibung, was weiß ich, was alles mitgemacht. Diese spezielle Frau war nur 4 Jahre verheiratet, dann ist ihr Mann gestorben und sie hat nie wieder geheiratet, hat ihr Kind alleine großgezogen. Also die hätte auch viel Grund gefunden, über ihr Leben zu jammern. Hat sie aber nicht. Und das ist für mich ein Beispiel und ein Vorbild auch. Und ich glaube, wenn wir so werden wollen, das ist für mich ist es ein Vorbild, so möchte ich auch mal werden, wenn ich alt bin. Aber dann müssen wir heute schon anfangen, das einzuüben. Und davon spricht Paulus, wenn er sagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir das tun, dann beschäftigen wir uns mit dem Guten, das Gott für uns gegeben hat. Wir beschäftigen uns mit seinem Wort. Wir bleiben in christlicher Gemeinschaft, auch wenn in christlicher Gemeinschaft nicht immer alles harmonisch und glatt läuft. Aber wir bleiben dabei und Gott prägt uns durch seinen Geist. Also 3 Gedanken. Wie gesagt, vielleicht findet ihr, wenn ihr den Text nochmal nachlest und darüber nachdenkt, noch mehr Wege, wie wir uns für Gottes Licht und für Gottes Geist öffnen. Aber zum einen Nachahmer der Liebe Gottes sein, Früchte des Geistes, des Lichtes in unserem Leben wachsen zu lassen und uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wenn wir das tun, dann geschieht das uns zum Wohl und Gott zur Ehre. Amen.
Amen.
Lasst uns noch miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Allmächtiger Herr und Gott, wir bitten dich, dass du selbst mit deinem Licht in unser Leben hineinkommst und dass dein frischer Wind deines Geistes durch unser Leben weht. Herr, du weißt, wo da alter Muff noch in unserem Leben ist, denn es gilt herauszuwehen, wo es Dunkelheiten in unserem Leben gibt, die ans Licht gebracht werden müssen. Du weißt auch, wo wir in Zwängen stehen, aus denen wir selbst nicht herauskommen. Du nimmst uns so an, wie wir sind. Wir dürfen es dir hinlegen und dürfen dich bitten, dass du auch unsere Dunkelheiten erhältst und mit deinem Geist Früchte deines Geistes in unserem Leben wachsen lässt. Das schenke du uns und dann lass du uns zu solchen dankbaren und fröhlichen und hoffnungsvollen Menschen werden, die dich loben und preisen und ein Zeugnis sind für ihre Umwelt. Amen.
Amen. Amen.